weil genauso wie ihr findet, dass Early Palliative Care gut wäre und wünschenswert wäre, finde ich, dass Early Deprescribing wünschenswert wäre. Weil was ich erlebe, wenn ich bei einer Visite mitgehe oder auf der Station bin, ist, dass man dieses Ausmisten von Arzneimitteln, die der Patient nicht mehr braucht und die den Patienten vor allem nicht mehr nutzen, in den letzten Lebenstagen und Stunden macht.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
Ja, und eine davon ist Bernadette Aretin. Wir sind heute also nicht zu zweit, sondern zu dritt und freuen uns sehr, dich, liebe Bernadette, heute bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo.
Hallo und danke.
Ja, wir wollen ja immer möglichst viele Themen aus der Palliative Care beleuchten, uns anschauen. Und wir haben ja auch schon oft, glaube ich, die Wichtigkeit der Arzneimittel und der Pharmakologie. Und letzte Folge, glaube ich, oder vor ein paar Folgen haben wir auch von dem Off-Label-Use gesprochen. Also wir haben schon viel, glaube ich, erzählt, wie wichtig die Pharmakologie ist. Und deshalb ist es auch immer wichtig, dass man im Team oder rund ums Team Expertinnen zu dem Thema hat. Weil wir haben jetzt gerade in der Vorbesprechung gerade besprochen, dass man ja nie alles wissen kann und dass es immer gut ist, zu wissen, wen man fragt. Und deshalb freuen wir uns heute sehr, Frau Magister Aretin bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Apothekerin der Anstaltenapotheke im AKH und leitet dort die zentrale Zytostatika-Abteilung und die Studien.
Müssen wir gleich erklären, was für Zytostatika sind?
Ich glaube, wir werden dann alle Begriffe nochmal erklären. Aber vielleicht, liebe Bernadette, magst du dich einfach mal selbst vorstellen kurz?
Ja, gerne. Also mein Name ist Bernadette Aretin, wie die Lea schon gesagt hat. Ich bin Apothekerin im AKH und bin dort zuständig für die Versorgung von Krebspatienten mit Arzneimitteln, so ganz grob gesagt. Darunter fallen die klassischen Infusionstherapien, die man im Rahmen einer Chemotherapie bekommt, also die Antikörper, die Zytostatika, das sind die Arzneimittel, die die Krebszellen abtöten sollen, aber auch alle Arzneimittel, die rundherum notwendig sind, also die Medikamente, die eingesetzt werden gegen die Übelkeit, die Medikamente, die eingesetzt werden gegen allergische Reaktionen, gegen Schmerzen, Antibiotika, also im Prinzip alle Medikamente, die im Laufe einer Krebserkrankung irgendwie notwendig sein könnten. Das ist so ganz grob mein Verantwortlichkeitsbereich.
Und ist es was Besonderes im AKH, dass es so eine Anstaltenapotheke gibt oder gibt es in allen Krankenhäusern?
Also es gibt in fast allen Krankenhäusern Anstaltsapotheken. Die ganz, ganz kleinen Krankenhäuser haben oftmals keine Kapazitäten für eine eigene Apotheke. Die werden dann von dem nächstgelegenen größeren Krankenhaus von der dortigen Apotheke mitversorgt. Aber im Prinzip ist es notwendig, dass jedes Krankenhaus in irgendeiner Form Zugang zu einer Apotheke hat.
Und du hast ja gesagt, ihr seid relativ viele Apothekerinnen und Apotheker. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie das so ausschaut, wo sich das befindet? Das AKH ist ein riesiger Bunker und man weiß ja manchmal gar nicht so genau, wo was ist. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie das strukturell ist, wo da wer sitzt?
Ja, also wir sind eine sehr, sehr große Abteilung im AKH. Die ganze Apotheke hat ungefähr 200 Mitarbeiter, also das sind wirklich sehr, sehr viele. Und wir sind räumlich eigentlich ziemlich prominent situiert, das weiß nur keiner, nämlich gleich neben dem Haupteingang, nur dass man uns nicht sieht. Also die Türe ist da, aber alles andere ist hinter der Türe und ohne Fenster und ohne große Werbung oder irgendwie, dass man das von außen erkennen könnte. Und dort ist die Apotheke derzeit auf zwei Stockwerken aufgebracht. Auf dem Stockwerk des Eingangs sind sozusagen die Büroräumlichkeiten und auch die Räume, in denen wir produzieren. Also es ist ja so, dass viele Arzneimittel vor Ort in der Apotheke hergestellt werden durch Apotheker und zusätzliches Personal. Das machen wir auf der Ebene des Haupteingangs. Und dann haben wir noch in der Ebene 4, das ist darunter, den gesamten Bereich Logistik. Das ist da, wo die großen LKWs ankommen und die Lieferungen ankommen und auch das Lager sich befindet und all diese Dinge, die eben sehr viel Platz auch brauchen.
Das aber ist auf der Ebene 4. Man kann bei euch nicht die Medikamente sozusagen abholen, weil ich werde immer wieder gefragt, man wird ja, wenn man mit dem weißen Mantel durchgeht, gleich mal gefragt, wo ist diese und jene Ambulanz? Und oft wird man auch gefragt, gibt es hier eine Apotheke, wo man direkt die Medikamente einkaufen kann? Weil ich glaube, das wissen viele nicht, oder? Dass man in der Anstaltsapotheke nicht direkt Medikamente beziehen kann.
Genau, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend an der Bezeichnung Apotheke. Man kann hier bei uns keine Medikamente kaufen oder beziehen oder abholen, sondern wir können nur die Medikamente an die Stationen des Krankenhauses oder an die Ambulanzen ausliefern und abgeben, nicht aber eben an Privatpersonen.
Das hat was mit diesem Standortvorteil zu tun, habe ich mal gehört.
Ja, das ist eine gesetzliche Regelung, dass sozusagen ein Krankenhaus kann ja nichts verkaufen. Und eine Apotheke, die für Privatpersonen zugänglich ist, die verkauft ja sozusagen Arzneimittel und deswegen steht das im Konflikt zueinander. Deswegen kann das hier so nicht sein.
Und da gibt's ganz strenge Regeln. Ich weiß es ja, weil ich komme ja auch aus einer Apothekerfamilie. Ich bin ja das schwarze Schaf der Familie, weil ich nicht Pharmazie studiert habe. Ist ja auch ganz schön kompliziert, Pharmakologie, Pharmazie, die Unterschiede, vielleicht können wir auf das auch noch eingehen. Und da weiß ich komme aus einem kleinen Dorf in der Steiermark und das war dann ein Riesending, wie es geheißen hat, da wird eine zweite Apotheke aufmachen. Und da müssen irgendwelche Kilometer dazwischen sein. Da gibt's ganz genaue Vorlagen und Vorgaben. Das ist ja natürlich eine Apotheke letztlich kann ja sehr viel auch machen, vor allem am Land. Also du kannst Bücher verkaufen und sonstige Sachen noch zusätzlich machen. Und immer, wenn ich persönlich in eine Apotheke gehe, gebe ich mindestens, würde ich sagen, 30 Euro aus. Mindestens, oder? Also das ist schon nicht das schlechteste Geschäft.
Ja, also dieser Gebietsschutz ist natürlich etwas, das vielleicht ein bisschen altertümlich wirken kann auf den ersten Blick. Das ist auch in Österreich zum Beispiel anders als in Deutschland. Mittlerweile ist das ein bisschen aufgeweicht und es geht nicht mehr darum, wie viel Kilometer sozusagen zwischen der einen und der nächsten Apotheke sind, sondern es geht um die Bevölkerung, die zu versorgende Bevölkerung. Das heißt, wie viele Leute sind in dem Bereich der neu zu gründenden Apotheke da, die Bedarf an einer Apotheke haben könnten. Das sind jetzt nicht die Einwohner oder Bewohner, sondern das können auch zum Beispiel Leute sein, die dort täglich hinpendeln aus beruflichen Gründen. Deswegen findet man zum Beispiel in Einkaufszentren oft mehrere Apotheken, weil da einfach sehr viele zu versorgende Personen sind, also einfach sehr viele Leute, die sich dort aufhalten und die demnach diese Apotheke regelmäßig frequentieren würden. Das ist das ausschlaggebende Kriterium.
Und am AKH haben wir 1700 Betten und ihr versorgt eigentlich das gesamte allgemeine Krankenhaus Wien mit Medikamenten. Das heißt, auch Lieferengpässe beschäftigen euch und, glaube ich, die Verantwortung ist ja riesengroß, so einer Anstaltsapotheke. Wie geht's ihr damit um? Habt ihr da regelmäßig Besprechungen, Schuhe fix? Oder wie darf man sich das vorstellen, was ihr da so im Geheimen macht?
Ja, also ich darf vielleicht vorher noch ganz kurz ergänzen, wir versorgen nicht nur das AKH, sondern wir versorgen auch das St. Anna Kinderspital und das Sanatorium Hera. Das ist eben eines von diesen, wie ich vorher gesagt habe, kleineren Spitälern, die sich keine eigene Apotheke gönnen können oder die dafür keine Möglichkeiten haben und die werden von uns mitversorgt. Also das ist schon eine ganz große Anzahl an Patienten, für die wir da Verantwortung übernehmen. Und nachdem das sehr viele Patienten betrifft, aber eben auch viele Mitarbeiter betrifft, ich habe gesagt, wir sind ungefähr 200 Leute, ist das ein recht großer koordinativer Aufwand. Und wir sind so wie eigentlich überall im Krankenhaus in so Unterabteilungen eingeteilt. Also ich bin zum Beispiel in der Abteilung Zytostatika-Zubereitung und dann gibt es Kollegen, die sind in der Abteilung allgemeine Produktion. Das ist der Bereich, wo wir zum Beispiel Salben herstellen, Augenzubereitungen herstellen. Dann gibt es Kollegen und Kolleginnen, die die Versorgung und die Logistik abwickeln. Dann gibt es Leute, die den Bereich klinische Pharmazie abdecken. Das sind die Kolleginnen, die man auf den Stationen vielleicht manchmal sehen kann oder im ambulanten Bereich, die direkt auch mit den Patienten, aber auch mit den Ärzten oder mit den Pflegepersonen hier zusammenarbeiten. Ja, und als solches haben wir natürlich regelmäßige kleinere oder größere Teambesprechungen, wo die Dinge abgewickelt werden, die so im Alltag zu besprechen sind.
Newsletter gibt's auch von euch immer wieder.
Genau, Newsletter, weil es ist natürlich auch sehr schwierig, dass wir die Information, die wir haben, auch allen im Krankenhaus zugänglich machen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man das kann ja nicht per stille Post, geht viel verloren. Und so haben wir da unterschiedliche Medien, die wir zur Hilfe nehmen. Es gibt eine Homepage. Wir verschicken einmal in der Woche einen Newsletter mit den relevanten Änderungen. Es gibt unterschiedliche Zusammentreffen und Besprechungen, wo die Interessensvertreter, also meistens abhängig von der medizinischen Fachrichtung, da zusammenkommen und Entscheidungen besprochen werden und getroffen werden. Also da haben wir eine Fülle an Möglichkeiten. Und ich glaube, wir sind recht kommunikativ, so im Allgemeinen.
Auf jeden Fall, das ist großartig. Ich finde, das ist ein totaler Luxus, dass wir da eigentlich immer anrufen können. Es hebt jemand ab, der super freundlich ist. Das ist ja auch nicht ganz so oft, dass es passiert im AKH. Und man kann eigentlich jede Frage stellen und es ist meistens so, dass wenn die nicht gleich beantwortet werden kann, wird das recherchiert oder ich stelle mir vor, mit Kolleginnen besprochen, die vielleicht in dem Gebiet sich besser auskennen.
Ja, das ist eben das Gute, dass wir so viele sind und jeder sich ein bisschen spezialisiert hat auf gewisse Fachrichtungen. Und wenn ich etwas nicht weiß, dann gibt's jedenfalls eine Kollegin, die ich irgendwie zu Rat ziehen kann und die ich fragen kann und die mir dann hilft. Und ja, das ist eigentlich ein recht schöner Austausch auch in der Gruppe.
Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Apothekerin zu werden?
Ah, das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil das ist sehr unsexy, diese Entscheidungsfindung. Ich wollte mein ganzes Leben lang eigentlich Veterinärmedizin studieren und bin dann am Ende der 7. Klasse draufgekommen, das ist zwar inhaltlich schon sehr, sehr interessant, aber das Berufsbild des Tierarztes kann ich mir für sozusagen eine lebenslange Entscheidung nicht vorstellen, weil mich diese Idee gestresst hat, sehr viel draußen zu sein, den Witterungen ausgesetzt zu sein.
Das hast du jetzt gut geschafft.
Diese körperlichen Herausforderungen, dem habe ich mich irgendwie nicht rausgesehen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, es sollte was Naturwissenschaftliches sein. Ich habe Lehramt von Anfang an kategorisch ausgeschlossen. Irgendwie habe ich mir gedacht, Arzt, da sehe ich mich jetzt auch nicht so. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann machst du Pharmazie, weil das ist von allem ein bisschen was. Also das war so ein bisschen eher so eine Ausweich-Notfalls-Lösung, ohne wirklich zu wissen, auf was ich mich da einlasse. Meine Mutter hat gleich gesagt, na, das ist ein super Job, weil das ist urfamilientauglich, das ist ganz, ganz toll. Mein Vater hat gesagt, aha, und wie kommst du jetzt da drauf?
Das heißt, also, in der Familie gab es niemanden, der in diesem Bereich gearbeitet hat?
Nein. Und auch weiterhin, also auch meine Geschwister haben was ganz, was anderes gemacht. Ich bin da so ein bisschen ein Alleinstehungsmerkmal.
Und wie lang ist die Ausbildung? Also ist es unterschiedlich, je nachdem, wo man dann hingeht, oder?
Also ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, weil es gab natürlich auch bei uns Änderungen im Studienplan und es ist mittlerweile auch das Pharmaziestudium so zweigeteilt, dass es zuerst einen Bachelor gibt und dann einen Masteraufbau. Und in dem Master gibt es unterschiedliche Studiengänge, wo man sich schon ein bisschen spezialisiert, aber da kenne ich mich zu wenig aus, einfach weil es mich auch gar nicht mehr betrifft. Als ich studiert habe, war das ein klassisches Diplomstudium. Das hat in meinem Fall fast 8 Jahre gedauert, aber das hätte man sicher auch kompakter gestalten können. Und dann ist es so, wenn man als Apothekerin arbeiten möchte, macht man nach dem Studium noch ein sogenanntes Aspirantenjahr. Das ist eine Zeit, also ein ganzes Jahr, wo man Vollzeit in einer Apotheke arbeitet und dort alle Tätigkeiten des Apothekers kennenlernt. Und da geht's auch sehr viel um Dinge, die man sonst nicht wahrnimmt, wie zum Beispiel die Verrechnung der Rezepte und Personalführung ist ein bisschen abgebildet, Kostenrechnung, Preisgestaltungen, Preisverhandlungen. Die Preise, die sozusagen ein Arzneimittel hat, das ist ja auch sehr, sehr kompliziert. Und um da sozusagen ein bisschen Berufserfahrung und Lebenserfahrung zu sammeln, gibt es dieses Aspirantenjahr. Das wird dann abgeschlossen mit einer staatlichen Prüfung vor der Apothekerkammer. Und wenn man diese Prüfung bestanden hat, dann kriegt man ein Apothekerdiplom und dann...
Und diese schöne Brosche kriegt man dann,
und
oder?
Und eine Brosche kriegt
die
man auch,
die ist ganz genau. Was Besonderes, die habe ich noch von meiner Mama, diese Brosche. Und wenn man in den Apotheken schaut, dann sieht man immer wieder, da kann man, glaube ich, die PKAs, genau. Pharmazeutisch-Kaufmännischen Assistentinnen und Assistenten von den Apothekern unterscheiden.
Genau, im AKH kann man die nicht tragen, weil dann wirft man sie aus Versehen in die Wäsche und dann kommt es nie wieder zurück. Also.
Und ist man nach dem Studium Pharmazeutin und dann wird man Apothekerin oder ist es zwei gleiche Begriffe für einen?
Nein, also der Beruf des Apothekers, das ist wirklich derjenige oder diejenige, die in der Apotheke arbeitet. Pharmazeut ist so ein bisschen ein schwammiger Überbegriff. Im Prinzip kann man sagen, jeder, der das Pharmaziestudium abgeschlossen hat, ist ein Pharmazeut. Mhm. Unabhängig davon, ob er dann Apotheker wird oder nicht. Man kann ja mit einem Pharmaziestudium auch anderen Tätigkeiten nachgehen, in der Pharmaindustrie, in der Beratung, in allen möglichen Dingen. Aber Apothekerin ist immer jemand, der eben dieses Aspirantenjahr gemacht hat, anschließend diese sogenannte Aspirantenprüfung abgeschlossen hat und dann in einer Apotheke arbeitet.
Das heißt, wir haben dich richtig als Apothekerin vorgestellt.
Genau.
Das war
okay. Genau.
Das haben wir gestern noch besprochen.
Ja, wenn Pharmakologie ist, glaube ich, auch für viele ein bisschen verwirrend, weil um Pharmakologe zu sein, brauchst du eigentlich ein Medizinstudium. Genau. Aber du hast trotzdem viel oder ihr in der Apotheke habt viel zu tun mit Pharmakologie und auch wir im Palliativbereich haben viel zu tun mit Pharmakologie und deswegen ist es für uns, glaube ich, insbesondere in der Zusammenarbeit ganz besonders wichtig, dass ihr uns auch Tipps gebt, was Applikationsarten betrifft, was Off-Label-Use betrifft. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Du kannst es sicher besser erklären, aber die Frau Magister Elisabeth Steiner, auch Apothekerin, hat das so schön erklärt. Off-Label-Use ist, wenn du deine nassen Schuhe mit einer Zeitung ausstopfst, dann hast du die Zeitung off-label geused, um die Schuhe auszustopfen. Und das habe ich sehr schön gefunden. Aber vielleicht kannst du das auch kurz erklären. Was ist denn ein off-label use?
Ja, das ist ein super Bild. Das werde ich übernehmen für zukünftige Erklärungen. Man muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Wenn wir von Pharmakologie sprechen, also die Pharmakologie ist die Lehre der Arzneistoffe. Das heißt, da geht es darum, zu untersuchen und zu erklären und zu verstehen, wie wirkt ein bestimmter Arzneistoff im Körper? Was macht der Arzneistoff mit dem Körper? Und umgekehrt, was macht der Körper mit dem Arzneistoff? Das ist Pharmakologie. Und Pharmazie geht noch ein bisschen weiter und ist umfassender, weil da geht es eben dann auch darum, was die Eva schon gesagt hat, wie verpacke ich diesen Arzneistoff so, dass daraus ein sinnvolles Medikament wird. Also mache ich daraus eine Tablette oder mache ich daraus Tropfen oder kann ich das als Salbe verarbeiten oder geht das als Infusion? Das sind unterschiedliche Arzneiformen und sozusagen die Pharmazie deckt ab, wie bringe ich die Pharmakologie in ein Medikament, so dass es dann verwendet werden kann. Das so vielleicht zur Begriffsdefinition oder Bestimmung. Was hast du gesagt?
Off-Labelius.
Zum Off-Labelius, also eigentlich finde ich das Beispiel mit der Zeitung schon sehr, sehr charakteristisch und beschreibt eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Damit man das vielleicht, wie soll man sagen, ausführlicher oder fachspezifischer sagt, ist es so, dass Medikamente, wenn sie eine ausreichende Überprüfung durchlaufen haben, also gibt es verschiedene Studienphasen, da wird das entsprechend untersucht und irgendwann einmal sind also alle Untersuchungen zu diesem Medikament abgeschlossen und dann wird das Medikament zugelassen, von der Behörde zur Verwendung zugelassen. Und das sind dann die Medikamente, die wir in der Apotheke kaufen können. Die sind in einer Verpackung, die haben einen Beipacktext und in diesem Beipacktext ist definiert, wofür ist dieses Medikament zugelassen und wofür wurden die Untersuchungen gemacht? So wie das in der Verpackung vorliegt. Also wenn wir ein Beispiel nehmen, eine Tablette, die wurde untersucht zum Schlucken mit Wasser für eine bestimmte Erkrankung. Und alles, was wir mit dieser Tablette machen, das anders ist als Schlucken mit Wasser, ist ein Off-Label-Use. Ist eine Verwendung außerhalb der Zulassung. Also Off-Label ist eigentlich sozusagen nur der englische Begriff für außerhalb der Zulassung.
Hat sich aber so eingebürgert, gell?
Hat das sich so
sagt,
eingebürgert,
glaube ich, kaum jemand nicht auf Englisch.
Nein, ja. Es klingt auch ein bisschen vielleicht freundlicher als außerhalb der Zulassung, weil außerhalb der Zulassung, finde ich, hat so ein bisschen eine Verbotskonnotation. Mhm. Da hat man irgendwie den Eindruck, okay, das darf ich nicht machen, weil das ist ja außerhalb. So wie wenn ich eine Geschwindigkeitsübertretung mache, das klingt auch ganz, ganz gefährlich. Aber wenn ich sage, bin ein bisschen zu schnell gefahren, ist eigentlich nichts passiert. Also ich glaube, das ist der englische Ausdruck Off-Label ist einfach ein bisschen, kommt einem freundlicher über die Lippen.
Wir können da eine Seite verlinken, die nennt sich pal-olu.de, pal-olu aus Deutschland von Constanze Remi, die auch klinische Pharmazeutin ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, wo man viele Medikamente, die wir im Alltag verwenden, eingeben kann und dann zum Beispiel schauen kann, ich sage jetzt ein Beispiel, Olanzapin, das ja sehr gern gegen Übelkeit eingesetzt wird und aber prinzipiell zugelassen ist als ein psychiatrisches Medikament. Das wäre so ein klassisches Beispiel für einen Off-Label-Use, der im klinischen Alltag, glaube ich, häufig stattfindet. Oder auch zum Beispiel Opioide sind ja gegen Schmerzen zugelassen. Das finde ich übrigens lustig, weil du gesagt hast, für etwas oft heißt ja zu den Patienten, das kriegen sie für Kopfweh. Und ich sage immer noch, hoffentlich gegen Kopfweh. Aber Opioide sind nicht zugelassen gegen Atemnot. Das heißt aber nicht, dass man sie nicht anwenden soll, wenn die Indikation dafür besteht. Das ist natürlich nicht immer das Mittel der ersten Wahl. Aber ich glaube, dass das im Alltag immer noch vielen Leuten nicht bewusst ist. Und in Deutschland machen sie das so bei der Claudia Bausewein in Großhadern, dass sie jedes Medikament, das im Off-Label-Use angewendet wird, gelb markieren in der Fieberkurve. Also in der Patientenakte heißt das, glaube ich, international. Wir sagen immer noch Fieberkurve. Da wird einem dann bewusst, wie viele Medikamente eigentlich so eingesetzt werden. Und wir haben uns auch lange überlegt, dass wir das so machen sollten. Haben wir aber irgendwie noch nicht so ganz.
Irgendwann wird es dann umgesetzt. Zu bunt in der Kurve, glaube ja. ich. Aber es wäre sicher spannend. Aber das heißt, Off-Label-Use bedeutet, entweder ich nehme ein Medikament, das nicht für die Krankheit, die ich gerade habe oder das Symptom, das ich gerade habe, zugelassen ist, oder ich nehme es in einer anderen Darreichungsform.
Ganz genau, ja. Also das betrifft sowohl die Krankheit, gegen die ich es einsetze, aber eben auch, wenn ich das Medikament aus seiner ursprünglichen Form irgendwie verändere. Also zum Beispiel ein Beispiel, das ihr sicher häufig habt in eurem Bereich, auf eurer Station, ist, wenn Patienten nicht mehr schlucken können. Dann müssen wir ja oft trotzdem die Medikamente weitergeben und dann haben die vielleicht eine Magensonde oder sie können nur eine ganze Tablette nicht mehr schlucken und dann kann man das zermörsern. Und auch dieses Zermörsern oder Aufschlemmen im Wasser, damit man es in die Magensonde spritzen kann, auch das ist schon Off-Label-Use, weil das ist nicht mehr die Anwendung als Tablette zum Schlucken mit Wasser, so wie es ursprünglich im Zulassungstext steht. Das ist vielleicht auch vielen nicht bewusst, weil viele denken, Off-Label-Use ist der Einsatz in einem anderen Krankheitskontext, aber eben auch die unter Anführungszeichen technologische Veränderung des Produkts, auch das ist schon Off-Label-Use.
Zum Beispiel, wenn ich etwas auch rektal oder unter die Haut subkutan geben würde, was man normalerweise intravenös gibt. Also wir sehen, das ist nur eines von vielen Facetten, die ihr sozusagen mit uns, glaube ich, auch gemeinsam habt, wo wir uns gerne mit euch austauschen. Ich finde es auch immer wieder extrem spannend, da kreativ zu sein und sich wirklich für einen einzelnen Menschen was zu überlegen oder gewisse Zubereitungen zu machen von Salben. Da gibt's ja diesen Spruch, Schmieren und Salben hilft allenthalben. Also manchmal geht's da wirklich darum, sich für jemanden einzusetzen. Und ich habe auch das Gefühl, das macht euch Spaß in der Apotheke, wenn man bei euch anruft. Da ist eine große Motivation da, sich was zu überlegen. Und das ist eigentlich wirklich schön. Also an dieser Stelle auch danke von unserer Seite für die Zusammenarbeit.
Ja, danke auch. Also wir empfinden die Zusammenarbeit auch als sehr angenehm und konstruktiv. Und letztlich muss man sagen, ist das ja die ureigenste Aufgabe, auch historisch gesehen von einer Apotheke, ist, dass man Arzneimittel für den jeweiligen Patienten so aufbereitet, dass es auch bei ihm sinnvoll ankommt. Und insofern, ja, machen wir das natürlich sehr, sehr gerne und sind auch mit kreativen Ideen da irgendwie gern dabei.
Und kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal von Palliativmedizin oder Palliativcare gehört hast?
Also da bin ich vielleicht atypisch anderen Leuten gegenüber und auch anderen Kolleginnen gegenüber. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, die sehr dem Ehrenamt irgendwie nahe steht. Und mein Vater hat seit meinen frühesten Kindheitstagen ehrenamtlich bei einer Hilfsorganisation gearbeitet. Und von daher war der Terminus Palliativmedizin vielleicht nicht ganz, ganz früh da. Aber spätestens ab dem Studium würde ich sagen, auf jeden Fall. Aber der Umgang mit schwerkranken Menschen und Menschen mit einer sehr limitierten Lebenserwartung und auch teilweise im Sinne einer Sterbebegleitung war bei uns familiär und ist auch immer noch bei uns familiär immer sehr präsent.
Und fallen dir so Schwerpunkte aus deinem Bereich ein? Also wir haben jetzt schon den Off-Label-Use, aber was kommt noch häufig so in der Palliativ-Care vor?
Also ich glaube, der Off-Label-Use ist sicher einer der großen Schwerpunkte, weil wir halt wirklich mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, die oft eine individuelle Lösung brauchen. Wenn wir dann nur zum Beispiel an das Beispiel derjenigen, die nicht mehr schlucken können, sprechen, das ist halt schon ein großer Auftrag.
Interaktionen vielleicht auch,
genau,
weil da haben wir doch einiges an Potenzial.
Genau, Arzneimittelinteraktionen, das ist also, wenn die verschiedenen Medikamente miteinander in Wechselwirkung treten und klassischerweise sprechen wir von Arzneimittelinteraktionen eigentlich nur dann, wenn das einen negativen Effekt für den Patienten hat. Das ist natürlich etwas, was umso häufiger ist, je mehr Arzneimittel ein Patient einnimmt oder verwendet. Also da
Polypharmazie ist ja so ein Terminus, habe ich jetzt mal gehört, man soll es jetzt irgendwie anders nennen, stimmt das? Oder weil wir sagen immer noch Polypharmazie. Nennt man das jetzt
also
anders?
Also wir nennen es schon auch immer noch Polypharmazie. Wenn sich dieser Begriff ändern soll, dann müssten wir das irgendwie auch dann übernehmen. Polypharmazie ist so ein Schlagwort und das beschreibt eigentlich nichts anderes, als dass man viele, um nicht zu sagen zu viele, Medikamente hat. Und bei viele sprechen wir üblicherweise ab 5 Stück. Und 5 ist halt etwas, was wir im Krankenhaus eigentlich quasi nie unterbieten. Mhm. Es hat also fast jeder Patient mehr als 5 Arzneimittel.
Zu den Interaktionen ist mir auch noch eingefallen, ich war auch ein Semester auf der klinischen Pharmakologie und da gibt es diese Interaktionsambulanz. Und da fand ich das auch immer sehr spannend, die ganzen Medikamente in diesen Interaktionschecker einzugeben und dann sich zu überlegen, welche Interaktion ist jetzt relevant und welche.
Ja, also zu den Interaktionschecker-Tools, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Anbieter. Da möchte ich ein bisschen eine Warnung aussprechen, weil diese Dinge greifen auf Datenbanken zurück und jeder, der das schon einmal benutzt hat, weiß, dass man praktisch nie eine Anfrage da machen kann oder eine Abfrage eintippen kann, ohne dass es einem zumindest eine Warnung, und das ist dann alles immer sehr prominent mit roten Rufzeichen und nein, das darfst du nicht und das geht auf gar keinen Fall und Gefahr und Alarm. Und obwohl ich es natürlich gut finde, dass das hinsichtlich Arzneimittelinteraktionen ein bisschen ein Bewusstsein gebildet wird und geschärft wird, ist es so, dass wir im klinischen Alltag mit diesen Warnungen nicht viel anfangen können, weil es spuckt uns dann diese Software oder dieses Programm aus, okay, das ist eine Warnung, es gibt uns aber keine Handlungsempfehlung. Und in der Situation mit einem konkreten Patienten vor uns, der konkrete medizinische Bedürfnisse hat, hilft uns das jetzt nicht zu wissen, okay, das darf ich nicht, weil da kommen 5 rote Rufzeichen, sondern ich muss ein bisschen auch abwägen, was sind die tatsächlichen Risiken und was sind die tatsächlichen Nutzen von dieser Interaktion. Und was bedeutet das für den ganz konkreten Patienten, die ganz konkrete Patientin, die jetzt vor mir sitzt, und was mache ich daraus? Ja. Und deswegen ist diese Interaktionsambulanz so toll, weil es eben verbindet die Technologie und die Datenbanken und das Wissen aus den Datenbanken, weil ganz ehrlich, ohne diese Datenbanken kann das auch kein Mensch machen, weil es gibt eine Fülle an Arzneimitteln und man kann das unmöglich auswendig wissen. Und kombiniert das aber mit ärztlichem und apothekerlichem Know-how, um dann sozusagen zu einem Ergebnis zu kommen, okay, bei dieser Patientin machen wir jetzt ganz konkret dieses oder jenes. Lassen wir ein Arzneimittel weg oder ersetzen wir es durch ein anderes. Und das ist halt das Gute an dieser Interaktionsambulanz, dass man da halt wirklich auch zu einem Ergebnis kommt.
Ja, es braucht den persönlichen Kontext, das wissen wir auch. Man würde auch nicht mit Artificial Intelligence einen Liebesbrief schreiben, hoffe ich, obwohl manche machen das vielleicht schon.
Und sonst ist es wahrscheinlich, wie wenn man als Laie seine Symptome googelt und dann hat man einfach plötzlich alle.
Ja, da kannst du dich aber in jede Richtung googeln. Ja. Und das De-Prescribing ist, glaube ich, auch noch sehr wichtig, dass du angesprochen hast, dass man vielleicht mal schaut, manche Menschen haben 2 Medikamente an Bord gegen dieselbe Sache, dass man auch ein bisschen ausmisten kann, wie wir so schön sagen. Das sehen wir ja sehr oft im klinischen Alltag, wenn man 3 Medikamente weggibt, dass die Leute extrem davon profitieren, weil es denen schon richtig graust, manchmal das einnehmen zu müssen. Also es spielt auch die Psyche eine Rolle, auch was die Farben betrifft von den Medikamenten, glaube ich.
Das De-Prescribing ist ein bisschen mein Steckenpferd und was du sagst, dieses Ausmisten, das trifft bei mir ein bisschen einen wunden Punkt. Weil genauso wie ihr findet, dass Early Palliative Care gut wäre und wünschenswert wäre, finde ich, dass Early Deprescribing wünschenswert wäre. Mhm. Weil was ich erlebe, wenn ich bei einer Visite mitgehe oder auf der Station bin, ist, dass man dieses Ausmisten von Arzneimitteln, die der Patient nicht mehr braucht und die den Patienten vor allem nicht mehr nutzen, in den letzten Lebenstagen und Stunden macht.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, das ist natürlich noch schlechter. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir alle im Leben ganz, ganz viel davon profitieren, wenn wir Dinge weglassen. Viel mehr profitieren von Weglassen als vom Dazunehmen. Und das ist insbesondere bei Medikamenten der Fall. Und Patientinnen, die eine limitierte Lebenserwartung haben, und da sprechen wir jetzt nicht von den letzten Lebenstagen, sondern das sind Patientinnen mit einer Erkrankung, die im Prinzip lebenslimitierend sind, eine Krebserkrankung zum Beispiel, aber auch schwere neurologische Erkrankungen oder schwere kardiologische Erkrankungen, profitieren eigentlich immer davon, dass man ihnen Arzneimittel, die für sie keinen Nutzen haben, einfach schon frühzeitig absetzt.
Also Early Deep Prescribing nehmen wir als klare Message mit. Jetzt würden wir dich gerne noch auch was Privates fragen, weil du ja doch sehr viel zu tun hast mit Menschen mit onkologischen Erkrankungen, wo sich sehr viel getan hat, wo es sehr viele Therapielinien gibt, aber doch auch immer wieder die Endlichkeit des Lebens trotz aller Fortschritte im Raum steht. Hast du selber Vorsorge getroffen? Hast du eine Patientenverfügung und oder eine Vorsorgevollmacht?
Nein, habe ich nicht. Ich werde jetzt dann wahrscheinlich gleich geschimpft werden. Das ist mir schon klar, weil ich verfolge...
Wir werden nicht.
Ich verfolge ja diesen Podcast schon sehr lange. Also insofern weiß ich, dass das für euch auch ein Schwerpunkt ist. Ich habe keine Vollmacht bis jetzt getroffen oder keine Vorsorge bis jetzt getroffen. Ich muss aber schon sagen, dass durch das Verfolgen des Podcasts ich mich zumindest mit der Idee begonnen habe, auseinanderzusetzen. Ja, also ich glaube, ich bin wie die allermeisten Menschen der naiven Meinung, dass man in meinem Alter, ich bin 40 Jahre alt, dass man in meinem Alter irgendwie noch sehr unbedarft durchs Leben geht. Und da habt ihr mir schon die Augen geöffnet. Also an dieser Stelle durchaus auch ein privater Dank.
Sehr schön, danke, das freut uns. Dann kennst du sicher auch schon unsere nächste Frage, die wir allen unseren Patientinnen stellen.
Unsere Patientinnen?
Und auch unseren Zuhörerinnen oder Gästinnen.
Du bist keine Patientin, zum Glück.
Die Chochino-Frage, also was müssten wir über dich als Patientin wissen, um dich bestmöglich behandeln zu können?
Puh, die Frage habe ich nicht vorbereitet, also die Antwort habe ich nicht vorbereitet. Und ich glaube, das ist aus dem Stegreif vielleicht, also für mich ist es schwer zu beantworten. Ich glaube, was für mich sehr, sehr wichtig ist als Patientin, das merke ich auch jetzt schon, wenn ich banal krank bin, ist Ruhe. Also ich merke, dass Aufregung, Geräusche, Unruhe, das tut mir nicht gut. Und ich glaube, etwas, das für mich wichtig wäre, ist die Anwesenheit und nicht nur die körperliche Anwesenheit, sondern die tatsächliche Präsenz von einigen wenigen Menschen, die mir am Herzen liegen. Ich glaube, das sind die zwei für mich ganz, ganz wichtigen Punkte. Ja.
Oft ist ja auch das Spontane, es sind sehr, sehr schwierige Fragen, die man sich noch nie gestellt hat. Und auch für die Menschen, die wir das fragen, kommt ganz oft, was meinen Sie denn Allergien? Weil wir es halt so gewohnt sind, das auf einer rationalen Ebene zu beantworten und es oft in diesen Angelegenheiten mehr um das Emotionale geht. Und das ist ja eine schöne Verbindung, finde ich, auch in den Berufen, die wir beide haben, du und wir, dass wir Fakten auch durchaus verbinden dürfen mit Emotionen.
Wollen wir schon zu unserem berühmten Fragebogen kommen?
Dem Proust'schen Fragebogen.
Den Proust'schen Fragebogen haben wir auch fast jedes Mal, wenn wir einen Gast bei uns begrüßen dürfen. Das ist ein Gesellschaftsspiel aus dem 19. Jahrhundert und da hat man das zur Belustigung oder Beschäftigung seiner Gäste gemacht und wir wollen unsere Gäste auch belustigen.
Ich bin bereit.
Deshalb stellen wir gerne Fragen. Und du kannst einfach ganz spontan antworten. Wer ist deine Lieblingsmalerin oder Lieblingsmaler?
Puh, da habe ich viele, aber vielleicht Macke.
August heißt er, glaube ich, mit Vornamen, ja, oder? Hast du einen Lieblingsnamen?
Einen Lieblingsnamen losgelöst von einer Person?
Durchaus.
Das finde ich also eigentlich ganz, ganz schwierig, weil ich finde, Namen sind immer irgendwie mit, man assoziiert zumindest mit Namen immer irgendwelche Leute. Also ich glaube, die Frage kann ich so ohne Kontext, wofür der Name sein soll oder für wen der Name sein soll, nicht beantworten.
Ist in Ordnung. Hast du eine Lieblingsbeschäftigung?
Nee, ich bin passionierte Reiterin und das ist sozusagen mein zweites Existenzstandbein. Also ich bin zur Hälfte Apothekerin und zur anderen Hälfte Reiterin und ohne Reiten oder ohne Pferdebezug kann ich nicht sein.
Ja, auch jetzt auf Turnieren?
Ja, auch auf Turnieren.
Und was ist dein größter Traum oder dein Traum vom Glück?
Ach, das sind alles sehr schwierige, ja, große Fragen. Also ich glaube, ich bin so ganz pauschal. Es gibt natürlich bessere, hellere und dunklere Tage in jedem Leben. Aber ich glaube, ich bin ganz pauschal gesagt, dem Glück eigentlich relativ nahe. Ich habe alles, was ich brauche, sowohl materiell als auch spirituell. Es geht mir gut, es fehlt mir nichts und ich glaube, das passt eigentlich.
Jetzt müssen wir einen Stilbruch vielleicht nach dieser schönen Antwort machen mit der Frage, was verabscheust du am meisten?
Also was ich wirklich nicht gut aushalten kann, und das ist jetzt vielleicht sehr profan, aber sind Verkehrsstaus.
Ich mit bin dem Pferd dann.
Mit dem Pferd ist es ganz, ganz schwierig, weil wenn man ein Pferd im Anhänger drinnen hat, die werden dann auch sehr unruhig, wenn da nichts passiert. Bin einfach grundsätzlich ein ungeduldiger Mensch, wahnsinnig ungeduldiger Mensch und Verkehrsstaus fressen mich irgendwie innerlich durch die Unruhe auf.
Und welche natürliche Gabe würdest du gerne besitzen?
Ich wäre gern musikalischer. Ja, ich wäre gern musikalisch. Ich würde mich nicht als unmusikalisch bezeichnen, aber ich bin nicht virtuos und ich glaube, das wäre cool, wenn ich da irgendwie, ja.
Spielst du ein Instrument?
Nicht mehr wirklich. Ich habe Klavier gelernt und Klavier gespielt lange Zeit, auch wirklich viel. Und irgendwie hat sich das verlaufen und ich bedauere das sehr. Aber mittlerweile ist es so, dass ich kein Klavier zu Hause habe. Also meine Eltern haben natürlich in der Wohnung ein Klavier, aber ich habe keines. Und insofern, glaube ich, ist es sehr schwer zu reintegrieren. Aber ich habe es noch nicht ganz aufgegeben, zumindest emotional nicht. Und ich schließe es nicht für immer, das Kapitel.
Und die Frage, die jetzt wirklich die schwierigste meistens ist, wie möchtest du gerne sterben?
Ich möchte gerne so sterben, also das ist vielleicht auch eine atypische Antwort, aber ich möchte gerne so sterben, dass es für meine Hinterbliebenen möglichst friedlich und gut ist. Und das bedeutet aus heutiger Sicht, dass ich nicht schmerzlos von einer Sekunde auf die andere, zum Beispiel durch einen Unfall, Tod oder so, sterbe, sondern dass ich einen natürlichen, langen Alterungs- und Sterbeprozess habe, der natürlich zu begleiten auch nicht einfach ist, aber ich aus meiner Erfahrung und aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass Angehörige besser damit umgehen können, wenn sie diesen Prozess mitmachen und wenn nicht derjenige, die geliebte Person, von einer Sekunde auf die andere plötzlich weg ist. Und das würde ich meinen Hinterbliebenen gerne wünschen.
Das hat auch Cicely Saunders gesagt, how people die remains in the memory of those who live on.
Zum Abschluss haben wir immer noch so die drei wichtigsten Aspekte zu Palliative Care aus deiner Sicht. Hast du da, fällt dir da spontan noch was ein?
Neue Aspekte, glaube ich, möchte ich jetzt gar nicht mehr reinbringen. Aber ich glaube, Early De-Prescribing ist wirklich das Schlagwort, das ich gerne so als Denkimpuls mitgeben möchte. Und das Zweite, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist individuelle Lösungen für den jeweiligen Patienten, die jeweilige Patientin zu finden. Das ist nicht one fits all.
Und das ist jetzt vielleicht schon, deckt sich vielleicht schon mit deinem Palliativ-Care-Wunsch. Also du darfst doch ganz was Utopisches. Wir wünschen uns immer das Palliativschloss. Also falls du irgendeinen Wunsch für Palliativ-Care hättest, welcher wäre das?
Na, ich würde mich schon auch gerne in das Palliativschloss irgendwie damit einziehen wollen, wenn es einen Bereich gibt.
Also einen Stall brauchen wir auch.
Einen Stall brauchen wir schon. Und wir, also ich würde mir dann schon noch so einen klassischen Kräutergarten wünschen, weniger um die arzneiliche Wirkung der Kräuter an sich, sondern einfach um die therapeutische Wirkung des durch den Garten Wandelns. Mhm. Also ich für das Palliativschloss, da würde ich mir schon einen Bereich auch wünschen.
Das ist sehr gut. Ich glaube, wenn wir uns alle das Gleiche wünschen, ist es vielleicht einfacher.
Ja, wir müssen das visualisieren. Vielen Dank, liebe Bernadette. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen.
Wahnsinn.
Ja, danke nochmal für die Einladung. Das ist ja eine einmalige Gelegenheit für mich. Danke vielmals.
Ja, für uns auch. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke. Tschüss, Baba.